HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
In einem Hochsicherheitsgefängnis in London wartet ein prominenter Häftling auf die Entscheidung über seine mögliche Auslieferung an die USA.
It's a very good thing. That the United States government is communicating.
Es ist sehr gut, dass die Vereinigten Staaten klarmachen, wenn du unsere Geheimnisse verrätst, unsere nationale Sicherheit gefährdest, dann verfolgen wir dich, bis wir dich haben.
He was looking very unwell.
Er sieht sehr schlecht aus. Ich war schockiert, wie dünn er geworden ist. Jeder Tag, den Julian in Haft verbringen muss, ist eine Gefahr für sein Leben.
Assange wurde ja in der ecuadorianischen Botschaft umfassend illegal abgehört. Er hat ja 7 Jahre dort gelebt.
Shows the true criminality.
Diese kriminellen Pläne der USA gegen Julian entziehen diesem Auslieferungsverfahren, in dem wir uns befinden, den letzten Rest einer legalen Grundlage.
Das, was er damals gemacht hat mit dem Bereitstellen von Dokumenten, das ist etwas zutiefst Journalistisches gewesen.
Und von diesem Prozess soll aus meiner Sicht weniger Gerechtigkeit ausgehen, sondern auch ein ganz klares Signal: Legt euch nicht mit uns an, wir finden euch, wann auch immer und wo auch immer.
Der Australier Julian Assange ist schon lange kein freier Mann mehr. Die von ihm gegründete Plattform WikiLeaks, die geheime Informationen des US-Militärs zugänglich gemacht hat, hat ihm persönlich die Unfreiheit gebracht. Für ihn ging es darum, Kriegsverbrechen anzuprangern. Für Amerika geht es um Geheimnisverrat. In Großbritannien wird gerade wieder darüber verhandelt, ob Assange an die USA ausgeliefert werden kann. Anfang des Jahres hatte das ein Gericht in London abgelehnt. Dagegen haben die Vereinigten Staaten Berufung eingelegt. Die US-Justiz will Assange wegen des Vorwurfs der Spionage den Prozess machen. Ihm drohen dort bis zu 175 Jahre Gefängnis. In Deutschland hat Assange viele Unterstützer. Sie fordern Freiheit für Assange. Die hatte er zuletzt 2010. Freiheit für die Information, der Fall Assange, so haben wir den Tag heute überschrieben. 7 Jahre hat Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht. 2010 hatte die schwedische Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen wegen sexueller Nötigung. Dabei, so schildert es eine der beiden betroffenen Frauen heute, wollten sie nur erreichen, dass er zu einem HIV-Test gezwungen werden sollte. Das Verfahren wurde später eingestellt, hatte aber die bekannten verheerenden Folgen für Assange. Der ist damals nicht für eine Aussage nach Schweden gereist, weil er da schon eine Auslieferung in die USA befürchtet hat. Während seiner Zeit in der Botschaft Ecuadors in London hat er eine Beziehung mit seiner damaligen Anwältin Stella Morris begonnen. Inzwischen sind die beiden verlobt und sie kämpft weiter für seine Freilassung.
Stella Morris ist eine zierliche, dunkelhaarige Frau. Man merkt ihr an, wie erschöpft sie ist. Morris ist nicht nur die Anwältin von WikiLeaks-Gründer Julian Assange, sondern auch seine Verlobte und Mutter seiner 2 jüngsten Söhne, was sie lange geheim hielt. Sie kann die Hoffnung nicht aufgeben, dass Assange vielleicht sogar noch vor Weihnachten aus dem britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh freikommen könnte.
He could be home for Christmas.
Ich muss mich an dieser Idee festhalten, dass er nach Hause kommt. Nach 2,5 Jahren im Gefängnis und davor den Jahren in der ecuadorianischen Botschaft möchte ich ihn endlich ohne Überwachungskameras in die Arme nehmen. Wir wollen endlich Privatheit, nur für uns sein.
Doch selbst wenn das Londoner Gericht den Auslieferungsantrag der USA wieder ablehnt, wäre er noch längst nicht frei, denn die USA könnten wieder Berufung einlegen. Im Januar hatte ein britisches Gericht das US-Auslieferungsbegehren mit Blick auf Assanges angegriffene psychische Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA abgelehnt. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen könne. Auch Stella Morris ist überzeugt, dass ihr Partner eine Auslieferung an die USA nicht überleben würde. Sie hat ihn am Wochenende zuletzt gesehen und macht sich große Sorgen.
He was looking very unwell.
Er sieht sehr schlecht aus. Ich war schockiert, wie dünn er geworden ist. Jeder Tag, den Julian in Haft verbringen muss, ist eine Gefahr für sein Leben.
Every single day that he is in prison is a severe risk to his life.
Die US-Justiz will dem WikiLeaks-Gründer wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird Assange, gemeinsam mit Whistleblowern geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit US-Informanten in Gefahr gebracht. Assanges Unterstützer sehen ihn naturgemäß nicht als Spion, sondern als Journalistenhelden, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und darum bei der US-Regierung in Ungnade gefallen ist. Investigative Journalisten von Yahoo News hatten Ende September unter Berufung auf nicht genannte US-Quellen berichtet, der US-Auslandsgeheimdienst CIA habe Assange entführen oder sogar ermorden wollen, während er sich noch in der ecuadorianischen Botschaft in London aufhielt. Kristen Rafnerson, Chefredakteur von WikiLeaks, zieht hier eine interessante Parallele.
You are not surprised.
Man ist interessanterweise gar nicht überrascht, wenn von höchster US-Regierungsstelle ein Plan geschmiedet wird, der sich gar nicht groß von dem Plan unterscheidet, den die saudische Regierung etwa zeitgleich gegen den Journalisten Khashoggi in der Türkei geschmiedet hat. Nur dass der Khashoggi-Plan ausgeführt wurde. Die Idee war dieselbe, die Opfer waren dieselben Journalisten.
Der saudische Journalist Jamal Khashoggi war 2018 offenbar im Auftrag des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salam im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Durch die Enthüllung der mutmaßlichen Anschlagspläne gegen Assange hoffen Stella Morris und Assanges Unterstützer nun auf eine Kehrtwende in dem Verfahren. Denn Großbritannien werde ja wohl niemanden an ein Land ausliefern, das ihn umbringen wollte.
Diese kriminellen Pläne der USA gegen Julian entziehen diesem Auslieferungsverfahren, in dem wir uns befinden, den letzten Rest einer legalen Grundlage.
Stella Morris spricht von kriminellen Plänen der USA. Und in diesem Auslieferungsverfahren gab es ja gestern eine Anhörung, bei der die Anwälte diesen Punkt besonders hervorgehoben haben. Und dass man sich eben nicht darauf verlassen könne, dass Julian Assange dort nicht zu Tode käme, wenn er denn ausgeliefert würde. Julian Assange sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und wartet auf den Ausgang dieses Auslieferungsverfahrens. Nils Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter, beobachtet das Verfahren ebenfalls mit großem Interesse. Herr Melzer, teilen Sie die Hoffnung von Assanges Verlobter Stella Morris, dass Assange Weihnachten zu Hause sein könnte?
Ja, also ich wäre froh, wenn ich diese Hoffnung teilen könnte. Also die Hoffnung habe ich natürlich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Wenn man schaut, wie dieser Mann die letzten 10 Jahre verfolgt worden ist, dann glaube ich nicht, dass die USA und Großbritannien bereit sind, den freizulassen.
Bevor wir in die USA schauen, nehmen wir erst nochmal England in den Blick. Wie sind denn die Haftbedingungen für Assange dort?
Ja, er ist dort in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das ist an sich schon einmal unverhältnismäßig, wenn man bedenkt, dass er ja keine Strafe absitzt. Das ist eigentlich ein freier Mann, der von den USA einfach, für die es ein Auslieferungsgesuch gibt, nicht? Aber der ist jetzt ja einfach mal angeklagt in den USA, aber ist nicht in Untersuchungshaft. Und es sitzt keine Strafe ab. Der könnte also genauso gut zumindest im Hausarrest sein, dass man ihn vielleicht jetzt nicht freilässt, weil man dann vielleicht befürchtet, dass er wieder in einer Botschaft Asyl sucht. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Aber man bedenkt selbstverständlich, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Augusto Pinochet, der frühere Diktator von Chile, der war ja auch in Auslieferungshaft in Großbritannien 1,5 Jahre. Der wurde im Hausarrest in einer noblen Villa beherbergt, nicht? Und der Julian Assange wird eigentlich ohne jede Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in einem Hochsicherheitsgefängnis gehalten.
Da sind seine Anwälte aber doch bestimmt schon dagegen vorgegangen. Also sie haben es bestimmt versucht.
Sie haben, ja, natürlich, sie haben schon verschiedene Rechtsmittel ergriffen. Das Problem ist, und das sieht man natürlich nur, wenn man den Fall gut kennt, dass die Rechtsstaatlichkeit in diesem Fall einfach ausgehebelt worden ist. Also das funktioniert alles einfach nicht, weil es letztendlich eben kein rechtlicher Fall ist, sondern ein politischer Fall.
Die USA wollen Assange unbedingt haben. Sie haben zwar in London gesagt, sie würden garantieren, ihn nicht zu foltern und ihn bei einer Verurteilung gegebenenfalls sogar in sein Heimatland Australien zu überstellen. Was kann man darauf geben?
Ja, selbstverständlich, diese diplomatischen Zusicherungen, das ist ein Standardinstrument bei Auslieferungsgesuchen zwischen Staaten. Gerade wenn es eben um Staaten geht, die die Todesstrafe kennen, die eben schwierige Haftbedingungen kennen, wie die USA, das gang und gäbe. Man muss das aber mit Vorsicht genießen, nicht also genießen sowieso eigentlich nicht. Ja, also das, es geht hier um sehr schwerwiegende Fragen. Die USA hat zugesichert, dass sie den Assange nicht in ein ganz bestimmtes in das härteste Gefängnis der USA stecken, das ADX Florence in Colorado, und dass sie ihn auch nicht unter das härteste Isolationsregime der USA stecken, also die sogenannten Special Administrative Measures. Es ist aber so, dass nur etwa 50 Personen in den USA überhaupt in diesen Zuständen gehalten werden. Es gibt aber etwa 80.000 Gefangene, die in Isolationshaft gehalten werden. Also die haben noch ganz eine große Auswahl von anderen Gefängnissen und anderen Haftregimes, die eigentlich sehr vergleichbar sind. Also diese Zusicherung ist für sich genommen nicht sehr viel wert. Auch die Zusicherung, dass er die Haftstrafe dann in Australien absitzen könnte, da muss man auch das Kleingedruckte lesen. Das heißt nämlich, dass das erst nach Ausschöpfung sämtlicher Rechtsmittel der Fall ist. Also wenn Assange jetzt zum Beispiel zu lebenslanger Haft verurteilt wird oder 175 Jahre, was ja aufs Gleiche rauskommt, wenn er da jetzt Berufung einlegen will, dann geht natürlich gegen die Rechtsmittelinstanzen los und das kann in den USA bis zum Supreme Court gut 15 Jahre dauern. Also das muss man auch sehr, sehr vorsichtig dann analysieren.
Wie ist es denn in vergleichbaren Fällen gelaufen? Wie ist es Chelsea Manning zum Beispiel in der Haft ergangen? Sie hat ja knapp 5 Jahre gesessen.
Sie war 7 Jahre in Haft sogar, war zu 35 Jahren aber verurteilt worden, was ja eigentlich auch skandalös ist, wenn man es vergleicht, nicht? Also 35 Jahre in Europa, das kriegt man vielleicht in Den Haag, weil man an Kriegsverbrechen teilgenommen hat von schwerster Art und Weise, aber nicht, weil man Informationen ohne Gewalt an die Öffentlichkeit gebracht hat. Informationen noch dazu, die ja Kriegsverbrechen bewiesen haben, also im öffentlichen Interesse sind. Aber bezüglich der Haftbedingungen, sie wurde also in ganz strenger Isolation gehalten. Die wurde in der Nacht mehrfach geweckt. Es wurde dazu, das sogenannte Suicide Watch wurde dazu missbraucht. Das ist so ein Haftregime, wo man jemanden beobachtet ständig, der oder die in Selbstmordgefahr steht. Und das wurde dann über 9 Monate hinausgezogen, so dass die also psychisch sogar zum Selbstmordversuch getrieben wurde durch dieses Haftregime. Das wurde später sogar vom erstinstanzlichen Gericht in den USA tatsächlich als Misshandlung qualifiziert und es wurden ihr sogar eine gewisse Haftverkürzung gewährt.
Apropos Suizidgefahr, man fürchtet ja auch, dass eine Auslieferung in die USA für Assange gleichbedeutend käme mit einem Todesurteil. Sie beobachten diesen Fall schon lange. Wie ist denn sein Gesundheitszustand?
Ich habe ihn schon vor 2 Jahren besucht, zusammen mit einem Ärzteteam im Gefängnis Belmarsh in London und er zeigte damals alle Anzeichen einer Person, die schon über längere Zeit psychischer Folter ausgesetzt ist. Und das ist jetzt nicht Folter-Light sozusagen, psychische Folter, sondern das sind ganz, ganz extreme Traumazustände, die schon neurologische und kognitive Konsequenzen hinterlassen hatten. Und ich denke, das hat sich natürlich seither nur verschlechtert, seit er in diesen Haftbedingungen ist, jetzt keinen richtigen Zugang zu seinen Anwälten hat, zu seinen Familienmitgliedern und das in einem Land, das eigentlich für die Rechtsstaatlichkeit symbolisch steht, nicht Großbritannien, das ist schon unglaublich. Und ich denke, was man auch hier aufpassen muss, dass man jetzt nicht versucht, die Diskussion einfach darauf zu beschränken, ob Julian Assange widerstandskräftig genug ist, die unmenschlichen Haftbedingungen der USA auszuhalten, sondern dass man sich immer wieder auch vergegenwärtigt, worum es hier wirklich geht, ist ja, warum wird er überhaupt ausgeliefert? Warum ist er überhaupt angeklagt, wenn er kein Verbrechen begangen hat? Er hat ja einfach wie ein anderer investigativer Journalist auch geheime eben Beweise für Kriegsverbrechen und Missverhalten und Korruption veröffentlicht. Und das ist, sollte es eher ein Verdienst, als dass es ein Verbrechen sein sollte.
Nils Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zu Folter. Herzlichen Dank für die Einschätzungen.
Herzlichen Dank.
Freiheit für die Information, der Fall Assange. Schwierige Haftbedingungen für einen Mann, der in den Augen vieler gar kein Verbrechen begangen hat. Es ist ein politischer Prozess. Wladimir Nabokov erzählt in seinem kurzen Roman Einladung zur Enthauptung, wie die letzten Tage des Gefangenen Cincinnatus verlaufen. Es beginnt damit, dass er erfährt, welches Urteil gefällt wurde.
Wie das Gesetz es vorschrieb, wurde Cincinnatus C. das Todesurteil im Flüsterton mitgeteilt. Alle erhoben sich und lächelten einander zu. Der weißhaarige Richter hielt den Mund dicht an sein Ohr, schnaufte einen Augenblick lang, verkündete das Urteil und machte sich langsam los, als wäre er festgeklebt gewesen. Dann wurde Cincinnatus in die Festung zurückgebracht. Es war ruhig während der Wanderung durch die langen Gänge, jedoch musste er gestützt werden, da er die Füße unsicher setzte wie ein Kind, das gerade laufen gelernt hat. Oder als würde er gleich versinken, wie jemand, der geträumt hat. Er wandle über das Wasser und dem plötzlich Zweifel kommen. Ist das denn überhaupt möglich? Rodion, der Wärter, brauchte lange, die Tür zu Cincinnatus Zelle aufzuschließen. Es war der falsche Schlüssel und es fand das übliche Hin und Her statt. Schließlich gab die Tür nach. Drinnen wartete schon der Anwalt. Bis zur Schulter in Gedanken und ohne sein Frackjackett, das er auf einem Stuhl im Gerichtssaal vergessen hatte, es war ein heißer Tag, ein durch und durch blauer Tag, saß er auf der Pritsche. Als der Häftling hereingeführt wurde, sprang er ungeduldig auf. Doch Cincinnatus war es nicht nach Gesprächen zumute, selbst wenn die Alternative die Einsamkeit dieser Zelle mit ihrem Guckloch wie ein Brutzleck war. Ihm war es gleich und er bat darum, allein gelassen zu werden. Alle verneigten sie sich zu ihm hin und gingen.
Wie es Cincinnatus weitergeht, erfahren wir später. Nils Melzer hat es gerade gesagt, Assange könnte den Ausgang des Verfahrens um eine mögliche Auslieferung in die USA genauso gut zu Hause abwarten. Da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten der Überwachung in einer Art Hausarrest mit elektronischer Fußfessel zum Beispiel. Aber das ist politisch nicht gewollt. Das ganze Vorgehen ist politisch motiviert. Es ist ein politisches Verfahren. Christoph Prössl fasst uns die derzeitige Situation zusammen.
Julian Assange sitzt seit April 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten von London. Nach Angaben seiner Anwälte in Einzelhaft mit nur einer Stunde Freigang pro Tag wegen der Covid-Pandemie. Mitte Juni durfte er Besuch empfangen, seine Verlobte und die beiden Kinder, denen der Besuch 8 Monate lang verwehrt war. Gesundheitlich gehe es ihm nicht gut, sagen seine Anwälte. Das ist auch der Grund, warum die britische Justiz eine Auslieferung an die USA abgelehnt hat. Sie sei sehr besorgt über die fortdauernde Inhaftierung, sagt Jennifer Robinson, eine Anwältin von Julian Assange.
We are very concerned about his continued detention and consider it to be disproportionate.
Und sie halte die Inhaftierung auch für unverhältnismäßig. Wie es für Julian Assange weitergeht, ist derzeit offen. Die britische Justiz hat jedoch die Spionagevorwürfe der USA anerkannt, sagt Jennifer Robinson. In Amerika drohen Assange 175 Jahre Haft. Sie kritisiert die Entscheidung der Justiz vom Januar 2021, auch wenn Assange erst einmal nicht ausgeliefert wird. Denn die britische Richterin habe alle Punkte der US-Staatsanwaltschaft anerkannt.
In that she agreed with all of the points of the US prosecutor and agreed that a journalist and editor who has published truthful information about the United States can and in the future could be extradited to the United States.
Journalisten, die wahre Informationen über die USA veröffentlichten, müssen damit rechnen, an die USA ausgeliefert zu werden, sagte die Anwältin Jennifer Robinson. Julian Assange ist seit Jahren kein freier Mann mehr. Im April 2017 veröffentlicht WikiLeaks ein Video der US-Streitkräfte. Darin ist zu sehen, wie ein Kampfhubschrauber im Juli 2007 in Bagdad einen Angriff fliegt auf eine Gruppe Iraker. Die Männer sind Zivilisten, es sind Kinder dabei. Zahlreiche Menschen sterben. Später veröffentlicht WikiLeaks Dokumente des Militärs zum Krieg in Afghanistan. Assange argumentiert, dass diese Papiere Menschenrechtsverletzungen belegten. Die USA verfolgen Assange. 2012 flieht er in die ecuadorianische Botschaft in London. In einem kleinen Zimmer lebt Assange, die Fenster sind mit Karton abgeklebt. Er wird ständig überwacht, zunächst nur über Video, später wird er auch permanent abgehört. Seine Verlobte Stella Morris berichtet in einem BBC-Interview, wie belastend sie die Überwachung wahrgenommen hat.
When I got pregnant, which was, you know, it was a planned pregnancy, and I told him in writing, because not just in writing, I wrote it down, I folded the paper, I slid it to him.
Als sie schwanger geworden sei, habe sie ihm dies bei einem Besuch auf einem Zettel mitgeteilt, den sie ihm rübergeschoben habe. Im April 2019 kündigt der neue Präsident von Ecuador an, dass das Asyl für Assange nicht mehr vertretbar sei. Die britische Polizei verhaftet ihn. Assange wird in die Haftanstalt Belmarsh gebracht, wo er seitdem einsitzt. Seine Verlobte kündigte gerade erst an, dass beide heiraten werden. Wie das im Gefängnis und angesichts der Corona-Restriktionen abläuft, ist noch offen.
Freiheit für die Information, der Fall Assange, HR2 Kultur, der Tag. Markus Beckedahl von netzpolitik.org gehört zu den zahlreichen prominenten Unterstützern von Julian Assange, die sich unter anderem in einem Brief an Angela Merkel gewandt haben vor ihrem letzten USA-Besuch in diesem Sommer. Sie solle sich bei Joe Biden für Assanges Freilassung einsetzen, so die Forderung der Unterstützer. Herr Beckedahl, wie hat die Kanzlerin denn eigentlich auf diesen Unterstützerbrief reagiert?
Also mir ist keine Reaktion bekannt. Die Bundesregierung hat sich unter Angela Merkel eigentlich immer in der Öffentlichkeit zurückgehalten, den Fall Assange zu kommentieren. Und wenn, dann hatte man eher Wohlwollen für die Position der USA, die halt Assange für lange Zeit im Gefängnis sehen will.
Für die USA ist Assange ein Spion. Für seine Unterstützer ist er ein investigativer Journalist und Whistleblower, der ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit vertritt. Ob Assange ausgeliefert wird an die USA, das ist ja noch nicht entschieden. Gerade läuft dieses Auslieferungsverfahren in England. Aber wir haben ja gehört, die Richterin hatte schon im Januar die Anklagepunkte der USA offenbar anerkannt. Welche Auswirkungen befürchten Sie da für den investigativen Journalismus?
Ja, wir sehen das ganze Verfahren wie ein Damoklesschwert für den investigativen Journalismus. Hier soll ein Exempel statuiert werden von Seiten der US-Regierung gegen Julian Assange und ein Zeichen gesetzt werden gegen zukünftige Whistleblowerinnen, aber auch investigative Journalistinnen. Und mit diesem Zeichen soll signalisiert werden, legt euch nicht mit den USA an, versucht nicht zu tief zu bohren, gesellschaftliche Missstände und Kriegsverbrechen von Seiten der USA genauer aufzuklären, weil dann werden wir hinter euch her sein und euch verfolgen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Pressefreiheit und auf Journalismus, weil hier ein Chilling-Effekt quasi gesetzt wird. Das heißt, Menschen werden ja in Angst versetzt, wenn sie ihre Arbeit tun wollen. Und das hat der Pressefreiheit noch nie gut getan.
Wie sieht es denn außerhalb der USA aus, in Hinblick darauf, wie man mit Whistleblowern umgeht? Also von den USA wissen wir, da gibt es keinen Pardon. Aber wie ist denn beispielsweise die deutsche Haltung?
Ja, die deutsche Haltung ist sehr ambivalent. Man hat das beispielsweise bei Edward Snowden gesehen. Edward Snowden hat als eigentlich bekanntester Whistleblower der letzten Jahre von der deutschen Regierung keinerlei Unterstützung zu erwarten gehabt, was auch daran lag, dass die Bundesregierung durch die Snowden-Enthüllungen natürlich auch massiv unter Druck kam, als herauskam, dass man knietief im Sumpf von NSA und Co. steckt, obwohl man das anders suggeriert hatte. Also wenn der Whistleblower oder die Whistleblowerin, die hat, sagen wir mal, medial gesehen immer eine starke Präsenz, aber rechtlich ist eine Whistleblowerin wenig geschützt, obwohl es, sagen wir mal, in den letzten Jahren auch durch eine EU-Richtlinie zu Verbesserungen gekommen ist. Letztendlich hilft jedem Whistleblower, jeder Whistleblowerin eigentlich immer nur, dass man sehr gute Anwälte hat, einen langen Atem hat, weil sonst hat man tatsächlich ein Problem, weil politisch hat zumindest unter der CDU geführten Bundesregierung ein Whistleblower-Schutz keinen hohen Stellenwert gehabt, ganz im Gegenteil.
Die Botschaft ist also klar, wer Missstände und Fehlverhalten anprangert, der lebt gefährlich. Diese Botschaft geht auf jeden Fall auch vom Fall Assange aus. Was heißt das denn nun für so eine Plattform wie WikiLeaks? Wie ist da der aktuelle Zustand?
Ja, der ist es leider ein bisschen schade. WikiLeaks hatte eine sehr große Bedeutung, hat zusammen mit ja vielen anderen namhaften Medien sehr große Enthüllungen gemeinsam kollaborativ global vorangebracht. Unter anderem die Enthüllung, weswegen Julian Assange jetzt quasi vor Gericht steht und lebenslange Haft zu befürchten hat. Aber WikiLeaks litt auch immer darunter, dass Julian Assange quasi die Überfigur war und ist, also quasi die zentrale Rolle spielte. Und indem Julian Assange seit Jahren quasi unter Druck steht, seit Jahren irgendwie erstmal in der ecuadorianischen Botschaft gefangen war, jetzt im Gefängnis sitzt ohne wirkliche Kommunikationsmöglichkeiten, ist halt WikiLeaks quasi der Kopf abgerissen worden und es gab nicht mehr so die großen Enthüllungen in den letzten Jahren, wie man das vor 10 Jahren sehen konnte.
Liegt das auch daran, dass eben Whistleblower jetzt Angst haben vermehrt, weil sie eben sehen, was mit Snowden, Assange und anderen passiert?
Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Natürlich gibt es diese großen Chilling-Effekte. Aber andererseits sehen wir ja gerade durch die Facebook-Whistleblowerin, dass es ja sozusagen, wenn es nicht gerade gegen Staaten geht, sondern gegen Unternehmen gibt, eigentlich viel mehr Whistleblower gibt als früher. Und wir erleben natürlich auch immer, das haben die Panama Papers und viele verwandte Enthüllungen gezeigt, dass Whistleblowerinnen nicht immer öffentlich in Erscheinung treten, sondern quasi das, was seinerzeit Chelsea Manning mit WikiLeaks gemacht hat, nämlich diese Dokumente, die dann zu den Enthüllungen von WikiLeaks und der Verhaftung von Julian Assange geführt haben, quasi an Journalistinnen, an Medien, neue Medienformen, also diese Dokumente übergeben haben, das findet immer mehr statt. Diese Praxis hat eigentlich WikiLeaks mit populär gemacht. Und jetzt haben alle großen Medien eigentlich auch ihre virtuellen, digitalen, abgesicherten Briefkästen, in die Daten, Dokumente, Papiere reingeworfen werden. Und vor 10, 12 Jahren hatte WikiLeaks eigentlich nur quasi diesen virtuellen Briefkasten. Und insofern war da WikiLeaks sehr innovativ. Die Praxis hat sich aber zum Glück durchgesetzt. Und ja, nicht immer tauchen dann Whistleblower auch zum eigenen Schutz in der Öffentlichkeit auf.
Man ist da inzwischen breiter aufgestellt. Markus Becketal von netzpolitik.org. Dankeschön für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Es ist aber auf jeden Fall weniger gefährlich für Whistleblower, wenn es um Unternehmen geht bei ihren Enthüllungen, als um Staaten. Zurück zu Cincinnatus, der in Nabokovs Roman Einladung zur Enthauptung auf seine Hinrichtung wartet. Was macht man, wenn man weiß, es bleibt einem nicht mehr viel Zeit? Wie geht es einem in der Zelle? Nabokov beschreibt die extreme Unruhe von Cincinnatus.
Cincinnatus legte sein Seidenwams ab, zog den Schlafrock über, begann fest auftretend in der Zelle herumzulaufen, um dem Zittern ein Ende zu machen. Auf dem Tisch leuchtete ein sauberes Blatt Papier, und von dieser Weiße hob sich deutlich ein wundervoll spitzer Bleistift ab, lang wie das Leben jedes Menschen, mit Ausnahme von Cincinnatus, und mit einem ebenholzschwarzen Schimmer auf jeder seiner 6 Facetten. Ein aufgeklärter Nachkomme des Zeigefingers. Cincinnatus schrieb: Trotz allem bin ich verhältnismäßig. Schließlich habe ich es geahnt, habe ich dieses Finale geahnt. Rodion stand auf der anderen Seite der Tür und spähte mit der unnachgiebigen Aufmerksamkeit eines Kapitäns durch das Guckloch. Cincinnatus spürte eine Kälte auf seinem Hinterkopf. Er strich aus, was er geschrieben hatte, und begann behutsam zu schattieren. Ein embryonaler Schnörkel erschien langsam und bog sich zu einem Widderhorn. Oh, grässlich! Rodion starrte durch das blaue Bullauge auf den Horizont, der sich bald hob, bald senkte. Wer wurde seekrank? Cincinnatus. Der Schweiß brach ihm aus, alles wurde dunkel und er konnte die Wurzel jedes Haares fühlen. Eine Uhr schlug 4 oder 5 Mal mit dem einem Gefängnis eigentümlichen Hall und Widerhall und Nachhall.
Freiheit für die Information, der Fall Assange, HR2 Kultur, der Tag. Obama, Trump, Biden, es sind schon 3 amerikanische Präsidenten, die mit dem Fall Assange zu tun haben. Aber eben auch mit Edward Snowden und Chelsea Manning. Manning ist ja zu 35 Jahren Haft verurteilt worden damals. Obama hat ihr aber den Großteil der Strafe erlassen. Unter Trump kam sie dann nochmal in Beugehaft. Man wollte, dass sie Assange belastet mit Aussagen, wurde aber nach einem Jahr wieder entlassen. Bastian Hermeson ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie, Frau Renk.
Was haben die Amerikaner denn eigentlich in der Hand gegen Assange, wenn er denn ausgeliefert werden sollte?
Die Anklagepunkte beziehen sich auf die Zusammenarbeit von Assange mit Chelsea Manning. Darüber haben Sie auch schon gesprochen mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. Dabei geht es um diese hunderttausenden Dokumente, vertraulichen Dokumente des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums. Und es geht um 2 zentrale Punkte. Das eine ist die Frage, in welchem Maße Assange eine Verschwörung im Rahmen von Computerhacking sich zu Schaden hat kommen lassen in der Zusammenarbeit mit Chelsea Manning. Das andere und weitaus schwerwiegendere, und das ist wirklich die schwierige juristische Frage, ist, inwieweit Assange sich der Spionage in diesem Fall aber auch etwas hat zur Schulde kommen lassen. Und das ist ein wesentlich schwerwiegender Punkt, um den es hier geht. Wie stark die Beweislage da tatsächlich ist, das ist noch offen. Das müsste sich dann im Gerichtsverfahren klären.
Es muss in diesem Verfahren oder müsste dann in diesem Verfahren geklärt werden, ob Assange tatsächlich die Sicherheitsinteressen der USA verletzt hat. Das wird ihm ja vorgeworfen. Er hätte auch US-Bürger in Gefahr gebracht durch diese Veröffentlichungen. Wie sehen Sie das?
Ich denke, es ist wichtig, den politischen Hintergrund zu verstehen, dieser unterschiedlichen Anklagepunkte und wie sich das entwickelt hat. Denn unter Obama, noch zu Obama-Zeiten, war es so, dass es ein Verfahren gegen Assange gab, ausschließlich mit diesem Vorwurf der Verschwörung im Zusammenhang mit Hacking. Das ist zwar strafbar, das kann auch zu einer Haftstrafe führen, aber es ist kein außerordentlich schweres Vergehen. Im größten Fall wären das vermutlich wenige Jahre Haftstrafe, um die es dabei geht. Die zentrale Frage ist aber eine, die erst während der Trump-Zeit dann zur Sprache kam. Und zwar gegen Ende der Trump-Zeit gab es dann diese zusätzlichen Anklagepunkte mit Blick auf Spionage. Und die könnten zusammengerechnet zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren führen. Da in den USA hier Anklagepunkte immer addiert werden, kann es zu diesen unglaublich langen potenziellen Gefängnisstrafen kommen. Und an dieser Stelle, und das wiederum nochmal zur Erinnerung, ist jetzt die Trump-Zeit, wird es juristisch höchst problematisch, weil es bei der Frage von Spionage um die Form geht, in welcher Assange von Chelsea Manning die Dokumente bekommen hat. Und weil dieses Vorgehen, in der Assange von Chelsea Manning die Dokumente bekommen hat, auch in journalistischen Kreisen weit über WikiLeaks und Assange hinaus eine absolut übliche Verfahrensweise ist. Und diese Form der Anklage zur Trump-Zeit wird daher von sehr vielen, auch hier in den USA, bewertet als weit mehr als der Fall Assange, sondern als ein frontaler Angriff auf die investigative Arbeit von Journalisten insgesamt. Letztlich als Teil dieser Kampagne zur Trump-Zeit, der ja die Presse als Feinde des Volkes gebrandmarkt hat, als Einschüchterungskampagne gegen Journalisten. Insofern geht es bei diesen Anklagepunkten, jenseits des jetzt nur des Falls Assange, geht es wirklich um Kernfragen der Zukunft des investigativen Journalismus in den USA und letztlich auch um die Redefreiheit.
Und die Pressefreiheit. Das ist ja alles ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Trump zwischenzeitlich sogar mal gesagt hat, er liebe WikiLeaks. Wie ist das einzuordnen?
Das ist in der Tat eine spannende Geschichte. Und an der Stelle müssen wir die juristische Bewertung dieses Falls, wie Sie auch gerade gesagt haben, da geht es um die Pressefreiheit, um die Redefreiheit, da müssen wir die trennen von der politischen Bewertung von WikiLeaks und der Person Assange speziell. Und das geht vor allem zurück, dieses Zitat, was Sie von Donald Trump erwähnen, das geht vor allem zurück auf den Wahlkampf 2016. Damals hatte Assange und WikiLeaks in der Endphase des Wahlkampfs zwischen Hillary Clinton und Donald Trump gezielt E-Mails der Demokraten veröffentlicht und damit Einfluss auf den Wahlkampf zugunsten von Donald Trump genommen. Und WikiLeaks hatte diese Dokumente damals aus russischen Kreisen erhalten. Und viele hier im Land, die meisten Demokraten, gehen davon aus, dass Assange dabei mit der Trump-Kampagne regelrecht zusammengearbeitet hat. Das war gegebenenfalls ein Stück weit auch eine Retourkutsche tatsächlich gegen Hillary Clinton, die zu Obama-Zeiten als Außenministerin auch WikiLeaks massiv angegangen hatte. Und Sie können sich vorstellen, das hat Assange selbst bei Trump einige Sympathien verschafft, hat ihm aber und auch WikiLeaks in den USA insgesamt und auch hier in Washington auch sehr viele Sympathien gekostet, die er davor in größeren Kreisen doch noch hatte. Gleichzeitig ist es eben so, dass jenseits dieser politischen Bewertung, warum Trump für Assange durchaus Sympathien hatte, es diesen massiven Angriff auf den investigativen Journalismus insgesamt unter Trump gab. Und das führt dann eben zu dieser Widersprüchlichkeit.
Gerade diese Auseinandersetzung mit Hillary Clinton ist in dem Zusammenhang interessant, ob es tatsächlich diese Pläne gab des US-Geheimdienstes, Assange von der Ferne aus quasi zu töten. Was ist denn da dran? Das spielt ja jetzt auch eine nicht unerhebliche Rolle in diesem Auslieferungsverfahren.
Die Berichte darüber habe ich auch gesehen. Also ich noch mal zum Hintergrund. Damals, die Chelsea Manning Papers waren wirklich eine ich kann es nicht anders sagen, eine Bloßstellung des von Hillary Clinton geleiteten Außenministeriums. Das führte zu starken diplomatischen Belastungen. Es warf auch ein extrem dunkles Licht auf den Irakkrieg und den ganzen sogenannten Krieg gegen den Terror. Und dann In der Folge gab es auch nochmal diese CIA-Leaks, bei der hochsensible Hacking-Tools der CIA im Netz veröffentlicht wurden, auch die CIA bloßgestellt wurde. Was aber an diesen Vermutungen und Berichten über ein mögliches Kidnapping und so dran ist, kann ich weiter auch nicht beurteilen, außer dass solche Berichte in der Welt sind.
Wie wird das denn momentan in den USA in der Öffentlichkeit diskutiert? Welche Rolle spielen Whistleblower in den USA? Sind die eher positiv oder negativ besetzt?
Auch hier müssen wir den politischen Hintergrund uns nochmal vor Augen führen, der Donald-Trump-Zeit. Das können wir davon nicht trennen. Gerade in der Trump-Zeit waren Informanten, also Whistleblower aus Institutionen, Organisationen heraus von zentraler Bedeutung für die Offenlegung von Machtmissbrauch, von Korruption, von anderen Missständen dieser Regierung. Das war ein unglaublich wichtiges demokratisches Kontrollinstrument, auf das der Journalismus existenziell angewiesen war in dieser Zeit. Da ging es letztlich bis hin zur Frage der Bewahrung der liberalen Demokratie. Ja? Und das geht jetzt auch weiter in der Aufdeckung der Frage, was bei dem Putschversuch am 6. Januar hier, wo das Kapitol gestürmt wurde, damals passiert ist. Bei all diesen Fragen ist es wichtig, dass es Informanten gibt aus Kreisen der Institutionen, ja, und um die Mächtigen herum. Und es gibt ja hier in den USA öffentlich eine sehr starke Bewegung dafür, sich für stärkeren Schutz von Whistleblowern stark zu machen, weil das als ein wichtiger Schutz des Journalismus und der liberalen Demokratie selbst letztlich gesehen wird. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Regierung hier und auf Institutionen natürlich, dadurch, dass es überhaupt möglich ist, für Whistleblower heute nicht nur einem Journalist mal drei Papiere zukommen zu lassen, sondern im Netz für die gesamte Weltöffentlichkeit zu sehen, hunderttausende Dokumente ungeschwärzt mit einem Knopfdruck zugänglich zu machen. Mhm. Und daher an der Stelle gibt es schon noch eine kritische Frage, wie Regierungen mit dieser Schwierigkeit umgehen eigentlich. Aber aus meiner Sicht, und das spiegelt auch einen Teil der Debatte hier wieder, ist diese Frage, wie wichtig auch Leaks weiterhin sind und Whistleblowing ist, ein Punkt, der unheimlich bedeutend ist. Es geht nicht nur um Assange. Wir haben das in den Panama Papers gesehen über Korruption und Steuerflucht weltweit. Wir haben das an Edward Snowden gesehen. Wir haben es jetzt kürzlich an Facebook gesehen, wo eine Facebook-Mitarbeiterin im Kongress sich hingestellt hat und als Whistleblowerin ausgesagt hat über die negativen Folgen der Produkte dieses Unternehmens für die Demokratie. Und daher, diese Debatte wird auch hier sehr intensiv, sehr kontrovers geführt. Sie steht immer vor dem Hintergrund, worum geht's in unserer liberalen Demokratie? Wie können wir sie bewahren?
Nun haben wir wieder einen demokratischen Präsidenten in den USA. Wie ist denn die Haltung Joe Bidens zum Fall Assange?
Biden ist hier in einer sehr schwierigen Lage aus meiner Sicht. Denn obwohl er die Verantwortung für das Justizministerium, das ermittelnde Justizministerium trägt, darf er als Präsident formal nicht intervenieren in laufende strafrechtliche Ermittlungen. Da geht es um die Trennung der unabhängigen Justiz von der Exekutive. Letzt geht es letztlich um die Gewaltenteilung. Und das ist für Biden umso wichtiger nach den Trump-Jahren. Denn auch hier, Donald Trump hat sich überhaupt nicht geschert um diese Trennung und hat das Justizministerium regelrecht instrumentalisiert für seine politischen Zwecke, bis hin zum Versuch, die Wahl nicht anzuerkennen und im Prinzip einen Putsch durchzuführen, unter anderem mit Hilfe des Justizministeriums. Und für Biden ist es daher wirklich ein Balanceakt, einerseits diese Fragen der Pressefreiheit und der Redefreiheit natürlich extrem ernst zu nehmen und des Whistleblowings, aber andererseits nicht den Eindruck zu erwecken, dass er als Präsident interveniert in diese Ermittlungen, die von Seiten der Justiz im Moment ausgehen. Mhm. Biden könnte natürlich wäre ja noch ein langer Weg, falls es zu einem Prozess kommt, könnte eine Begnadigung aussprechen oder dergleichen, wie Obama seinerzeit bei Chelsea Manning. Er könnte natürlich auch öffentlich deutlich machen, wie gewisse Richtlinien auszulegen sind und dass ein über 100 Jahre altes Spionagegesetz vielleicht nicht der richtige Ansatz ist, um mit solchen Fällen umzugehen. Aber er steht eben in diesem besonderen historischen Kontext, der nach Trump-Zeit nicht den Eindruck erwecken zu wollen, sich einmischen zu wollen, und das macht es so schwierig.
Bastian Hermesson, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Ein letzter Auszug aus dem Roman Einladung zur Enthauptung von Wladimir Nabokov. Cincinnatus ist zum Tode verurteilt. Wann das Urteil vollstreckt wird, das weiß er noch nicht. Es kommt zu absurden Szenen in seiner Zelle.
Etwas später kam Rodion der Wärter herein und erbot sich, einen Walzer mit ihm zu tanzen. Cincinnatus willigte ein. Sie begannen, sich zu drehen. Die Schlüssel an Rodions Ledergürtel klirrten. Er roch nach Schweiß, Tabak und Knoblauch, summte schnaufend in seinen roten Bart. Und seine rostigen Gelenke knackten. Er war nicht mehr so in Form wie früher leider, jetzt da er fett war und kurzatmig. Der Tanz trug sie auf den Gang. Cincinnatus war viel kleiner als sein Partner. Cincinnatus war leicht wie ein Blatt. Der Walzerwind ließ die Spitzen seines langen, aber schütteren Schnurrbarts flattern und seine großen, klaren Augen blickten schräg zur Seite, wie es die Augen ängstlicher Tänzer immer tun. Er war in der Tat sehr klein für einen erwachsenen Mann. Marthe hatte immer gesagt, dass ihr seine Schuhe zu eng seien. An der Biegung des Ganges stand ein anderer, namenloser Wärter mit einem Gewehr, der eine hundeartige Maske mit einem Stück Gaze über dem Mund trug. Sie beschrieben in seiner Nähe einen Kreis und glitten in die Zelle zurück, und jetzt bedauerte Cincinnatus, dass die freundliche Umarmung der Ohnmacht nur so kurz gewährt hatte.
H2 Kultur der Tag. Freiheit für die Information, der Fall Assange, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Was ist Julian Assange eigentlich für ein Typ? Er blieb bisher für die meisten Menschen, die sich nicht genau mit dem Fall beschäftigt haben, eher undurchsichtig. Was hat ihn angetrieben? Wieso nehmen Whistleblower überhaupt so viele persönliche Risiken in Kauf? Zu den Dokumenten und dem Bildmaterial, das Julian Assange veröffentlicht hat, gehört auch ein Video, das einen Einsatz zeigt, bei dem Zivilisten zu Tode kamen. Das wurde offenbar ganz bewusst in Kauf genommen von den Kampfpiloten und Julian Assange war entsetzt. Come on, fire! All
right. The behavior of the pilots is like they are playing a computer game. 1-8,
clear. Come on! Die Piloten verhalten sich, als würden sie ein Videospiel spielen, sagt Julian Assange. Er präsentiert ein streng geheimes Video der US-Streitkräfte im Irak. Es ist der 5. April 2010 und Assange wird weltberühmt. 4 Jahre zuvor hatte er als Mitbegründer die Enthüllungsplattform WikiLeaks ins Netz gebracht. Nun veröffentlicht er in schneller Folge. Unter anderem 90.000 US-Militärdokumente über den Einsatz in Afghanistan. Ihm muss klar sein, dass er damit aus Sicht der USA eine rote Linie überschritten hat. In einem Interview für den Norddeutschen Rundfunk formuliert es der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta so.
Es war offensichtlich ein gewaltiger Verstoß gegen die Wahrung von Staatsgeheimnissen. Sowohl als Direktor der CIA als auch als Verteidigungsminister war mein oberster Auftrag, dieses Land zu beschützen. Und man veröffentlicht nicht einfach unverantwortliche Dinge, die unserer nationalen Sicherheit schaden. Ich glaube, Assange war das alles egal.
Panetta sah sich in der Pflicht, sein Land zu verteidigen, aber gegen was? Gegen einen Spion? Gegen investigativen Journalismus? Gegen einen Hacker? Was für eine Rolle hat Julian Assange? Der Journalist Holger Stark konnte ihn treffen. In der ARD-Doku WikiLeaks, die USA gegen Assange, beschreibt der stellvertretende Chefredakteur der Zeit den Whistleblower so.
Julian Assange hat eine Twitter-Rolle wie wahrscheinlich wenig andere Leute. Der ist ein bisschen Hacker, war es jedenfalls früher. Der ist ein bisschen Aktivist, weil er eine bestimmte Agenda verfolgt. Der ist ein bisschen Politiker, gab ja mal eine WikiLeaks-Partei. Der ist ein bisschen Journalist, weil er auch schreibt. Und der ist ein bisschen Publizist, weil er Dinge veröffentlicht. Er hat eine Art zu reagieren, wenn er unter Druck gerät, dann selber in die Offensive zu gehen, Sachen zuzuspitzen.
Als Freiheitskämpfer des digitalen Zeitalters wird er gefeiert, aber auch kritisch betrachtet. Als jemand, der sich im Graubereich zwischen Enthüllung und Verrat bewegt. WikiLeaks ist nach dem Verständnis von Julian Assange so etwas wie der erste Geheimdienst des Volkes. Kein kleiner Anspruch. Ein ehemaliger Mitstreiter beschreibt den prominenten Whistleblower als paranoid, machtbesessen und größenwahnsinnig. Größenwahn, Selbstüberschätzung oder ein Sinn für Gerechtigkeit und Mut? Was treibt ein Whistleblower an? Edward Snowden hat das 2013 klargemacht. Er wolle nicht in einer Welt leben, in der, Zitat, alles, was ich sage, alles, was ich mache, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Der IT-Spezialist enthüllt die Spähprogramme des US-Auslandsgeheimdienstes NSA. Ein großer diplomatischer Schaden für die USA und den sonst so populären Präsidenten Barack Obama. Für viele ist auch Snowden ein Freiheitskämpfer. Er wird ausgezeichnet und geehrt, unter anderem mit dem alternativen Nobelpreis. Die USA allerdings hatten sehr schnell seinen Reisepass für ungültig erklärt und Snowden strandete auf dem Moskauer Flughafen. Inzwischen hat Russland ihm ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt. Im Deutschlandfunk fordert Edward Snowden, dass Whistleblower besser geschützt werden müssen.
Es ist wichtig, was dem nächsten Whistleblower passiert. Und wenn er glaubt, dass er nicht länger frei sein wird, dass er für den Rest seines Lebens im Exil gefangen ist, in einem Land, das er sich nicht aussuchen durfte. Es geht nicht um mich, es geht um uns. Und es geht um die Nachricht, die wir in die Zukunft senden wollen.
This is not about me, it is about us. And it is about the message that we want to send to the future.
Das, was Assange und er gemacht haben, bleibt nach seiner Überzeugung wichtig und wertvoll für eine freie Gesellschaft.
Stefan Bücheler über die Whistleblower Assange und Snowden. Es geht nicht um mich, sagt Edward Snowden, es geht um den Umgang mit Whistleblowern in einer freien Gesellschaft. Es gab zu allen Zeiten Informationsleaks, wie man es heute ausdrückt. Ich liebe den Verrat, aber ich hasse den Verräter, soll Cäsar gesagt haben. Professor Peter Höres ist Historiker an der Uni Würzburg. Herr Professor Höres, wie ist man im alten Rom in Cäsars Zeiten mit Verrätern umgegangen?
Ja gut, also das Paradebeispiel ist ja Brutus, ne? Also der Cäsar dann umbringt, auch du mein Sohn Brutus, an sich ist ein Verräter also geächtet und fällt einer Damnatio Memoriae auch anheim. Also der Verräter ist der, der bei Dante dann später in dem untersten Kreis der Hölle angesiedelt wird, weil der Verrat das Schlimmste ist, was man begehen kann. Ne? Haben wir auch bei Judas ja im Christentum, also in der Kreuzigung, Judas verrät ja Jesus und sozusagen gilt als verworfen, ja, also weil das als die schlimmste Tat eben gilt, die man tun kann, jemanden zu verraten, vor allem einem, der einem nahesteht.
Nun gibt es noch einen anderen Spruch, Wissen ist Macht. Geheimhaltung, gerade militärischer Vorhaben, das ist für Staaten ja nach wie vor von großer Bedeutung. Wie war das in der Geschichte der Menschheit? Wie hat man das in früheren Zeiten gewährleistet, dass da nichts nach außen drang?
Gut, also Geheimhaltung ist insofern wichtig, vor allem auch in der Diplomatie, natürlich auch bei der Kriegsvorbereitung, aber auch bei der herkömmlichen Diplomatie, um eben sich geschützt auch austauschen zu können. Geschützt heißt in diesem Verständnis vor Dritten, die das stören konnten durch eine Veröffentlichung. Ne? Man hat sich eben durch das Prinzip der Reziprozität, also sozusagen ein Verhandlungspartner war dann erledigt, wenn er eben Dinge weitergegeben hat. Also Reziprozität ist ja ein klassisches völkerrechtliches Prinzip der Gegenseitigkeit. Und das führte dann in der Aufklärung dazu, dass man gegen diese Form der Geheimabsprachen und Mauscheleien, würde man heute sagen, zu Felde zog. Also Immanuel Kant hat eine Art zweiten kategorischen Imperativ formuliert, indem er sagte, ein Politiker soll so handeln, dass jederzeit er vor der Publizität bestehen könnte. Ne? Mhm. Das war so diese Lichtmetapher der Aufklärung. Also es muss in das Dunkle auch Licht hineingebracht werden. Und das war sozusagen ein bisschen gegen diese Arkanpolitik der europäischen Kabinette gerichtet.
Mhm. An diese Kantsche Regel hält sich aber bis heute nicht jeder.
Nee, ich meine, es ist, wenn man sich hineinversetzt, es ist eben so, wenn man jemanden kennenlernt, auch gerade auf diplomatischer Ebene, dann ist es schon erstmal wichtig, sich eben in einem geschützten Raum kennenzulernen und den anderen verstehen zu lernen und auch Dinge auszutesten. Wenn das alles gleich vor der Öffentlichkeit geschehen würde, ja, dann wäre diese Intimität nicht da und man wäre auch festgelegt auf eine Position. Ne? Denken wir jetzt alleine mal, Koalitionsgespräche haben wir und die drei Ampelparteien sind ja sehr darauf bedacht, nicht vorschnell etwas nach draußen zu geben, weil man sonst eben festgelegt wird auf eine Position etwa, ne? Oder auf einen inhaltlichen Punkt. Und insofern ist das eigentlich ein Prinzip, was man immer noch achtet und auch praktiziert, das eben der Vertraulichkeit und einer gewissen Arkansphäre, ne? Also die natürlich immer auch durchlöchert wird dann wieder.
Aber unliebsame Geheimnisausplauderer irgendwie zu bestrafen, das war ja auch schon immer ein Mittel. Man hat sie manchmal am Leben gelassen, aber mundtot gemacht. Was war da das beliebteste Mittel?
Also das kommt natürlich jetzt auf die Epoche auch stark an. Ne? Also das eigentlich die Hauptstrafe ist ja bis heute dass man ausgestoßen wird aus dem Inner Circle. Also sozusagen denken Sie an die Regel unter drei. Ne? Also Journalisten wissen eben, wenn sie unter drei was erzählt bekommen, das dürfen sie eben nicht direkt verwenden und schon gar nicht auf jemanden zurückführen, der ihnen das erzählt hat. Und wenn man diese Regel bricht, gehört man eben nicht mehr zu dem inneren Kreis, der was erzählt bekommt, dazu. Und diese Form der Ächtung, die heute natürlich ziviler verläuft als früher, wo man dann gegebenenfalls in die Verbannung geschickt wurde, ne, oder also ausgestoßen wurde aus der Gemeinschaft, ist im Prinzip eben immer noch dazu da, um diese Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Wenn wir jetzt mal auf drastischere Maßnahmen schauen, Gegner zum Beispiel zu vergiften oder verschwinden zu lassen, das hatten wir in jüngster Zeit einige Male, zum Beispiel den Fall des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der seit 2018 als vermisst gilt. Vermutlich ist er in Säure aufgelöst worden. Der russische Oppositionelle Nawalny hat die Vergiftung überlebt. Jetzt haben wir den Fall Assange, wo ja auch im Raum steht, dass die USA ihn möglicherweise mit einer Drohne irgendwie töten wollten. Diese Form, lästige Gegner loszuwerden, die hat ja eine sehr lange Tradition. Welche spektakulären Fälle fallen Ihnen da aus der Geschichte ein?
Also, was Sie jetzt genannt haben, auch diese drei Fälle, natürlich werden diese Leute eben diese Leaker, wie man das heute nennt, ne, also die eben Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die nicht dahin gebracht werden sollten, sind eben Ziel von Geheimdienstoperationen dann häufig, ne? Und dass man sozusagen die eben tatsächlich clandestin verschwinden lässt. Was ich jetzt bei diesen von Ihnen genannten Fällen gerade interessant finde, ist ja, dass ein wesentlicher Punkt dieser Bestrafungsaktion ja darin steht, dass sie gerade öffentlich werden. Ja? Also das ist so eine Dialektik, denn das soll ja Nachahmungstäter abschrecken. Das ist ja ein Hauptziel dieser ganzen Aktion und deswegen werden die auch öffentlich, weil es soll sich eben jeder gut überlegen, ob er das auf sich nimmt. Und bei Assange ist es ja auch so, also die Strafe oder die Bestrafung von ihm, die findet ja schon permanent statt. Ne? Ja. Also der hat ja seit 10 Jahren kein Leben mehr eigentlich, ne? Und merkt man ja auch die Spuren. Und das ist schon eine Form der Abschreckung von Nachahmungstätern eigentlich. Ne? Also die man früher dann eigentlich direkt durch Geheimdienstoperationen Verräter, Spione versucht hat umzubringen oder denen habhaft zu werden. Und das wird jetzt entweder so direkt wie bei Khashoggi oder wie im Fall Assange jetzt halt praktisch. Ja.
Dieser Punkt dieser Abschreckung, das ist ja ganz wichtig. Whistleblower sind wichtig für eine freie Gesellschaft. Das sagt auch Edward Snowden ganz explizit. Und es sei eben auch so wichtig, sie zu schützen. Das ist ein Signal für die Zukunft. Was können wir da aus der Geschichte lernen?
Also in Deutschland galt ja bis 1979 der Paragraph des Strafgesetzbuches 353c, Geheimnisverrat durch Nichtgeheimnisträger. Das heißt also, wenn Journalisten im Staatsgeheimnis verraten haben, konnten sie belangt werden. Und der wurde auch ausgerechnet von der sozialliberalen Koalition wieder reaktiviert, weil man damals eben unheimlich viele Dinge im Zuge der neuen Ostpolitik, also der Verhandlungen mit der Sowjetunion und Polen und der DDR in den Zeitungen fand. Und dieser Paragraph wurde dann abgeschafft, sodass sozusagen Journalisten sich nicht mehr strafbar machen. Sie können sich allerdings immer noch in der Beihilfe zum Landesverrat strafbar machen. Aber auch hier ist nach dem Cicero-Urteil eigentlich eine relative weitgehende Schutzsphäre für Journalisten geboten. Wer jetzt also sozusagen noch strafrechtlich gesehen Verräter werden kann, ist jemand, der Firmengeheimnisse verrät oder der selbst etwa Beamter ist, ne, und dann Dienstgeheimnis verrät. Das kann man immer noch ahnden. Aber Journalisten haben Quellenschutz und können das auch veröffentlichen. Insofern hat sich hier der Status natürlich deutlich verbessert. Also Whistleblowing ist eben schon ambivalent, würde ich sagen. Also natürlich auch ich als Historiker finde das immer sehr interessant. Auch damals diese WikiLeaks fand ich sehr interessant. Natürlich, das dann Echtzeit quasi mitzukriegen, worüber verhandelt wird. Aber natürlich hat es auch Konsequenzen. Ne? Also Vertraulichkeit wird zerstört und es kann eben auch potenziell sicherheitsgefährdend sein. Das ist ja, was die Amerikaner eben Assange vorwerfen, dass er amerikanische Soldaten gefährdet hat. Das muss man natürlich dann, er hat ja gesagt, er hat alles geschwärzt, das muss man dann im Einzelfall natürlich auch nachprüfen. Aber es ist schon ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
Ne? Vielen Dank, Professor Peter Höres, Historiker an der Uni Würzburg. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Freiheit für die Information. Der Fall Assange. So haben wir diesen Tag heute überschrieben. Ob Julian Assange Weihnachten zu Hause feiern wird oder in den USA auf einen Prozess warten wird, wir wissen es noch nicht. Das hängt jetzt an den Richtern in London. In dieser Woche waren in der Tagredaktion Karen Fuhrmann, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und mein Name ist Doris Renk. Schönes Wochenende.